Moin Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast der IHK Lüneburg-Wolfsburg.
Herzlich willkommen zu Moin Wirtschaft. Mein Name ist Andreas Kirschenmann. Ich bin Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg und Unternehmer. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Wirtschaft und Politik über die Themen, die uns bewegen. Wir wollen die Dinge klar benennen und mit Experten über die wichtigen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit diskutieren. Wir wollen Impulse und Denkanstöße geben, denn es ist viel zu tun, damit unsere Wirtschaft wieder erfolgreich sein kann. Heute ist Dienstag, der 2. Dezember 2025. Ich war letzte Woche in Berlin auf der DIHK-Vollversammlung. Dort treffen sich alle Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der 79 deutschen IHKs. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlecht wie sehr lange nicht. Es droht das vierte Jahr ohne Wachstum. Der Staat hat sich mit den Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur eine Menge Geld geliehen. Die Koalition streitet um das Rentenpaket und es stellt sich die grundsätzliche Frage, wie das Businessmodell Deutschland in Zukunft funktionieren soll. Die Frage nach der Zukunft stellt sich auch für viele mittelständische Unternehmen. Die Rahmenbedingungen sind kritisch. Zu viel Bürokratie, ein sich verschärfender Fachkräftemangel und Schwierigkeiten im internationalen Handel machen den Unternehmen zu schaffen. In Deutschland gehen die Babyboomer in den nächsten Jahren in Rente und auch viele Unternehmerinnen und Unternehmerinnen sind in diesem Alter. Wer macht dann weiter und wie geht das genau? Laut aktuellem DIHK-Report standen 2024 rund 10.000 Unternehmen bundesweit vor einer Nachfolgesituation. Doch nur gut 4.000 junge Menschen erklärten sich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Damit droht vielen Betrieben das Aus oder der Verkauf. Was sind die Probleme bei der Umsetzung einer Nachfolge auf den verschiedenen Ebenen? Hier befinden wir uns in einem Spannungsfeld von verschiedenen Erwartungen bis zur wirtschaftlichen und steuerlichen Umsetzbarkeit. Wie kann Nachfolge trotzdem gelingen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Henning Schröder, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Entrepreneur Finance an der Leuphana-Universität in Lüneburg und Alexander Gerdes, Geschäftsführer von KLAG und Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg. Herzlich willkommen.
Moin in die Runde.
Moin in die Runde. Herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie heute dabei sind. Herr Gerdes, Sie sind schon in einer Nachfolgesituation. Vielleicht erzählen Sie mal unseren Zuhörern, was Ihr Unternehmen genau macht und wie lange Sie jetzt schon sozusagen als Chef am Start sind.
Das mache ich gerne. Alexander Gerdes, ich bin jetzt seit Juli mit meinem Cousin Geschäftsführer. Wir haben die dritte Generation eingeläutet bei uns im Familienunternehmen nach einer langen Vorbereitungsphase. Da kommen wir sicherlich später nochmal dazu. Wir sind Hersteller für Durchlauferhitzer und setzen uns für die Trennung von Heizung und Warmwasser an. Es geht um Effizienz, es geht um Kostenersparnisse, es geht um nachhaltiges, zukunftsfähiges und vor allen Dingen auch günstiges Bauen in der Zukunft. Und da kämpfen wir schon seit über 70 Jahren darum, dass Heizung und Warmwasser nicht zusammengehören, sondern diese beiden Themen getrennt werden müssen, damit wir effizient Warmwasser dann erzeugen und dort erzeugen, wo wir es brauchen. Und die Heizung dann auch im Sommer abschalten können oder effizient eine Wärmepumpe bei niedrigen Temperaturen und einer kleinen Auslegung laufen lassen können.
Also das heißt, dass der Gegenentwurf zum 1000 Liter warmen Wasserspeicher, der den ganzen Tag immer wieder warm gemacht wird.
Richtig, ungefähr 50% Energieverluste können so gespart werden, weil halt einfach Wasser nicht zirkuliert, verteilt und mit hohen Standby-Verlusten gespeichert werden müssen.
Sehr interessant. So, Sie kommen aus einer Familiensituation, in der dritten Generation, haben Sie gesagt. Das ist ja auch nicht der Normalfall. Oft kommen ja auch Übernehmende aus den Unternehmen, aus dem Mitarbeiterbereich oder von außen. Herr Schröder, was sind denn die Hauptprobleme oder die Schwierigkeiten dabei, heutzutage Nachfolger für ein Unternehmen zu finden?
Ja, ich glaube, Sie haben es in der Moderation schon angesprochen. Die Rahmenbedingungen aktuell bei uns im Land sind sicherlich nicht derartig, dass man junge Nachfolgerinnen und Nachfolger dafür begeistern kann, ins unternehmerische Risiko bedingungslos zu gehen. Ich denke, das wäre auch mal interessant, Herrn Gerdes an der Stelle zu hören, was sozusagen ihn auf der anderen Seite bewogen hat, in die Nachfolge zu gehen. Wir haben gehört, er ist Familienunternehmer. Wir aus der Universitätsperspektive schauen natürlich häufig auf junge Personen, die erstmal nach der Universität in den Beruf einsteigen, immer natürlich das Bild potenziell im Hinterkopf haben, Unternehmer zu werden, dies aber dann häufig nicht mehr weiter anstreben, weil das Bild des Unternehmers, glaube ich, heute stark darüber geprägt ist, dass man Unternehmer als Startup-Unternehmer, als Gründer sieht. Aber dieses klassische Thema Unternehmensnachfolge als externer Unternehmensnachfolger ist heute, glaube ich, vermehrt nicht mehr in der jungen Generation wirklich vorhanden.
Also ganz interessant. Ich meine, die Frage ist, was bewegt junge Menschen, Unternehmer zu werden? Ich war jetzt in meinem Unternehmen, bevor ich übernommen habe, auch 19 Jahre schon dabei, habe es mit aufgebaut und sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich hatte immer das Unternehmergen irgendwie in mir. Das hat als Kind eigentlich angefangen. Für mich war das eine ganz einfache Entscheidung, weil ich das einfach toll fand, ja? Gestalten zu können, was machen zu können, sich Dinge auszudenken, die umzusetzen. Also das war so eigentlich mein Ding. Wie war das denn bei Ihnen, Herr Gerdes? Sie waren doch auch im Unternehmen, vorher sicherlich in dem Betrieb tätig. Wie ist so Ihr Werdegang und Ihre Motivation gewesen?
Ja, da sprechen Sie schon ein paar sinnige Punkte an. Ich bin natürlich mit dem Unternehmen aufgewachsen, also zu jedem Abendessen und an jedem Wochenende kam mein Vater nach Hause und hat natürlich über Freud und Leid im Unternehmen berichtet. So ist man, hat man das eigentlich schon in den Kinderschuhen die ganze Zeit mit sich getragen und auch immer ein Interesse natürlich für das Unternehmen gehabt. Ich bin grundsätzlich studierter Wirtschaftsingenieur, bin erstmal auch aus Lüneburg in den Süden gegangen, nach Karlsruhe, habe dann danach fast 5 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, um externe Erfahrungen zu sammeln und bin dann bei uns ins Unternehmen gekommen als Exportleiter. Das heißt, ich habe den Weg über eine Fachverantwortung bei uns ins Unternehmen gefunden, habe den Export mit weiter aufgebaut und fortentwickelt, habe so den Kundenkontakt und die Produkte kennengelernt und habe mich dann auch sicherlich getrieben durch meinen Vater sehr stark und auch aufgrund meines bisherigen technischen Interesses sehr stark mit den technischen Themen bei uns im Unternehmen beschäftigt, das heißt Produktion, Entwicklung und halt durch meine Tätigkeit im Exportvertrieb mit dem Vertrieb natürlich. Und so hat sich eigentlich über 5 Jahre, das war die Vorbereitungszeit jetzt bis zu der Übernahme der Geschäftsführungstätigkeit, einerseits das Unternehmen, die Aufgabe, die Rolle immer weiter geschärft und so dann auch mit meinem Cousin und aus den 2 Familien, die das Unternehmen führen, so sich dann auch mit meinem Cousin weiterentwickelt, weil wir die Zukunft der Führung im Unternehmen gestalten wollen und wie wir uns aufteilen und positionieren.
War das lange klar, dass Sie das machen? Also war das schon immer gesetzt oder gab es da auch einen Abwägungsprozess, sich das zu überlegen, hey, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Oder wollte Ihr Vater das oder wie war da die Situation?
Also so wie das so klassisch ist, wünscht sich das natürlich ein Vater sehr, sehr, sehr stark und am liebsten wäre es dann auch schon früher passiert, insbesondere der Eintritt ins Unternehmen. Für mich war es schon ein Abwägen, weil ich natürlich auch in der Generation bin, die heutzutage vielleicht sehr fokussiert ist auf, okay, ich habe irgendwie ein digitales Startup und jetzt so ein klassisches Unternehmen mit Produktion, Entwicklung, Vertrieb und jetzt nicht Beratung, sondern wirklicher Vertrieb beim Kunden. Das ist schon etwas, was bei mir in der Generation nicht mehr so klassisch ist, auch wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis mir die verschiedenen Tätigkeiten anschaue. In der Hinsicht war das sicherlich ein Abwägen, aber es war von vornherein eigentlich ein langfristiger Plan. Der Zeitpunkt war immer wieder das Abwägen.
Nun ist das ja auch nicht normal, dass Leute das machen wollen. Also willst du dir 24/7 einen Haufen Probleme sozusagen aufladen? Und man hat ja auch als Unternehmer wirklich nie Feierabend. Also ich denke eigentlich permanent über irgendwas nach und habe irgendwelche Dinge, die mich bewegen. Dazu kommt natürlich auch, dass man möglicherweise Risiken eingeht. Bei Ihren Studenten, Sie führen ja viele Gespräche auch, lernen viele junge Menschen kennen. Was würden Sie denn sagen? Wie ist denn der Anteil derer, die wirklich auch Unternehmer werden wollen oder wollen die meisten irgendwo arbeiten? Was würden Sie sagen?
Prozentual, das einzuschätzen, ist schwierig, aber ich denke, man kann getrost sagen, dass ein Großteil unserer Absolventinnen und Absolventen erstmal in das Unternehmen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer streben, um Erfahrung zu sammeln, um auch mal erste Schritte in die eigene, auch finanzielle Unabhängigkeit zu gehen, ja, mal das erste Gehalt verdienen nach der Studierendenzeit und dann verhaftet sowas natürlich häufig, ne, auf Karrierepfaden. Man entwickelt sich als Arbeitnehmer, man macht die ersten Karriereschritte. Leider haben wir da keine belastbaren Zahlen zu, wie viele am Ende nochmal nach einer ersten Karrierephase dann in das Unternehmertum einsteigen. Aber ich denke, man kann sagen, dass ein Großteil unserer Absolventinnen und Absolventen eine Arbeitnehmerkarriere für sich in Betracht zieht. Diejenigen, die unternehmerisch tätig werden wollen, sehen, wie Herr Gerdes das eben schon gesagt hat, diesen Startup-Bereich, das Thema Gründung für sich als Betätigungsfeld. Wir haben sehr viele Studierende, die sich nach der Universitätslaufbahn zusammenfinden, versuchen, Unternehmen zu gründen. Aber die ist dann eher, wie gesagt, im klassischen Startup-Umfeld.
Nun ist ja meine Erfahrung zum Teil auch mit Absolventen, dann kommen Leute, die haben gerade studiert und die sagen dann, na, ich will aber nur 3 Tage arbeiten. Da stehen dann sicherlich auch noch andere Interessen daneben. Also dieses Thema Work-Life-Balance hat ja mit Unternehmertum auch nicht so richtig viel zu tun. Ne? Man ist ja auch nie wirklich raus. Also diese Identifikation, die man haben muss mit dem Zweck, die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern im Unternehmen, die Verantwortung in Richtung des Business-Netzwerkes drumherum, das ist ja schon, was einen auch komplett fordert. Außerdem bedeutet es Risiko. Dann sind wir nicht bekannt dafür, dass wir in Deutschland die risikofreudigste Nation so der Welt sind. Wir sind die, die am besten versichert sind. Immer mehr Leute wollen beim Staat arbeiten. Also sind denn die jungen Menschen heute risikobereit?
Wir sind ja in Deutschland tatsächlich sehr geprägt davon, dass zumindest über die Medien immer wieder dieses Narrativ geprägt wird. Wir sind irgendwie verunsichert, wir wollen kein Risiko eingehen. Ich denke, es hängt dann natürlich immer davon ab, welche Gruppe an Menschen man jetzt gerade fragt. Und ich kann jetzt natürlich auch sehr geprägt durch mein universitäres Umfeld, was ich damals kennengelernt hatte am KIT in Karlsruhe, sagen, dass es schon viele Leute noch gibt heutzutage, die mutig sind, die Risiken eingehen und die nach vorne gucken. Und das sehe ich nicht nur bei meinem Freundeskreis irgendwie von der Uni, das sehe ich auch hier bei uns im Unternehmen. Wir haben junge, motivierte Leute, aber wir führen halt gleichermaßen auch mit einem anderen Teil der Menschen viel Diskussion darüber, dass wir noch mehr Work-Life-Balance bräuchten, dass wir am liebsten irgendwie einen Tag weniger arbeiten wollen und wie gehen wir eigentlich mit unseren Überstunden um. Aber ich glaube, das ist halt auch immer wieder Unternehmeraufgabe, da den richtigen Fokus zu setzen und auch die richtige Motivation zu setzen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie die Leute motivieren muss zu mehr Arbeit, sondern ich muss einfach ein Umfeld schaffen, wo ich einen Zweck definiere, einen Unternehmenszweck definiere, ein Ziel vorgebe, wo alle mit an einem Seil ziehen. Und da sollten wir, glaube ich, alle gerade als Mittelstand darauf Acht geben, dass wir uns nicht damit aufhalten, über diesen Negativismus zu sprechen, sondern halt zu gucken, welche Leute können wir wie fördern, damit sie auch diesen Drang verspüren, etwas mehr zu schaffen, etwas abzuschließen, etwas zu machen und halt nicht zu hinterfragen, ja, wie könnte ich eigentlich meine Freizeit optimieren? Und das haben wir immer, aber wir sprechen auch halt viel darüber und deswegen wird es auch nicht besser, sondern wir müssen halt eigentlich die fördern, die halt das nicht als primären Fokus sehen, sondern die halt sehen, hey, ich möchte hier Karriere machen, ich möchte meinen Job gut machen und Freizeit habe ich am Wochenende und abends, aber ich brauche jetzt nicht noch einen zweiten und dritten Wochenendtag, sondern ich habe hier auch eine Aufgabe, die mich motiviert und die mir Spaß macht. Und das prägt uns eigentlich schon seit Anbeginn unserer Firmengeschichte und wir haben auch gerade in den letzten 5 Jahren viel investiert, dahingehend, dass die Leute zu uns kommen, bei uns sind, denn wir machen am Ende Geschäft mit Menschen. Und alles Geschäft, was wir machen, was irgendwie digital ist, ist das Erste, was wir KI-seitig ersetzen werden in Zukunft. Und das zeigt eigentlich ja auch, der Mittelstand ist ja so ein Unternehmen wie wir, ein Unternehmen, was irgendwie 10-mal so groß ist, aber es ist halt auch ein Handwerksbetrieb. Und eigentlich zeigt gerade dieser Trend im Handwerk auch, dass man, wenn man jetzt objektiv drauf schaut, nicht nachvollziehen kann, warum so viele junge Leute nicht auch auf einen Handwerksberuf widerstreben. Weil gerade im Handwerk kann man gutes Geld verdienen, man kann sich selbstständig machen, man kann sich entfalten und man hat muss keine Sorge haben, dass man irgendwie durch eine Automatisierung oder durch eine KI ersetzt wird als Elektriker, der Strippen zieht. Das kann kein Roboter und wird auch ein Roboter nicht so schnell machen. Aber wir müssen halt gucken, dass wir in den Grundstein, das sind die Eltern, das sind die Schulen, das sind die Universitäten, die Fachhochschulen, die berufsbegleitenden Schulen und so weiter, dass wir da diesen Fokus auf Technik und Mechanik und Handwerk und oder halt auch das sprachliche Geschick, ne, ist auch ein Handwerk, ne? Also wenn ich jetzt einen Vertriebsmann suche, finde ich meistens gerne Leute, die beraten, aber die Leute, die ein Verkaufsabschlussgespräch führen wollen, das ist schwierig.
Ja, mit positiven Bildern arbeiten und Menschen motivieren, das ist natürlich richtig. Ich sage immer, wir müssen den Leuten sagen, was passiert eigentlich, wenn es klappt und wo wollen wir hin? So, das Thema mit dem Mindset ist ein Thema, das wir wahrscheinlich im ganzen Land haben, wo wir jetzt merken, das Kanu muss wieder schneller fahren. Dafür müssen alle ein bisschen doller paddeln. Und es gibt eben auch immer wieder Leute, die paddeln so ein bisschen mit, aber wir brauchen eben voll Power im Moment, damit wir mit den Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben, fertig werden. Aber wenn wir jetzt mal sagen, okay, jetzt haben wir jemanden gefunden, der würde das machen und nun sitzt da ein Unternehmer auf der einen Seite und ein potenzieller Nachfolger auf der anderen Seite. Was sind denn die Hauptprobleme, Herr Schröder, die sich dann ergeben, wenn man das konkret angeht?
Ich denke, sowohl auf der Seite des abgebenden Unternehmers als auch auf Seite des zukünftigen Unternehmers gibt es verschiedene Punkte, die einer Nachfolge ein Stück weit im Wege stehen können oder wo sich gewisse Probleme ergeben können. Wir haben natürlich oft auf der Seite des abgebenden Unternehmers, wenn es jetzt kein klassisches Familienunternehmen ist, sondern es eine interne Nachfolge durch Mitarbeitende gibt oder eine externe Unternehmensnachfolge, gibt es häufig die auch emotionale Bindung an das Unternehmen. Man hat sich jahrelang mit dem Unternehmen identifiziert und man hat sicherlich auch eine gewisse Haftung, eine gewisse Bindung an das Unternehmen und das spiegelt sich häufig in einer ganz konkreten Sichtweise auch auf die Wertigkeit bezogenes Unternehmens wieder, sodass wir häufig dann natürlich auch schnell zu dem Thema Kaufpreis im Rahmen der Übernahme kommen. Ist das was, was dann der übernehmende Unternehmer in Anbetracht der vielen Unsicherheiten, die wir eben schon beschrieben haben, dann wirklich noch in Zukunft in der Lage sein wird zu erwirtschaften? Oder sprechen verschiedene Faktoren eben dafür, dass das Unternehmen, so wie es heute abzugeben ist, in der Zukunft eben nicht mehr so ertragskräftig sein kann, wie es in der Vergangenheit war? Wenn ich eine Unternehmensnachfolge anstrebe, schaue ich in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Und ich denke, der Blick des ein oder anderen abgebenden Unternehmers ist häufig sehr aus der Erfahrung heraus geprägt. Der übernehmende Unternehmer hat sich zukünftig mit den Unsicherheiten, die wir aktuell im Land haben, auseinanderzusetzen. Und das treibt sicherlich mal die Probleme ganz initial zu Beginn der Unternehmensnachfolge.
Was sind denn die Modelle, die am meisten praktiziert werden, so aus Ihrer Sicht?
Ja, grundsätzlich sind natürlich verschiedene Modelle der Unternehmensübernahme dann denkbar und der Unternehmensnachfolge. Ein klassischer Buyout durch Mitarbeitende ist da sicherlich aktuell genauso zu thematisieren wie eine externe Nachfolge. Wir sehen beispielsweise, ich weiß nicht, ob Sie das auch verfolgt haben, ein erhöhtes Interesse von Private Equity an deutschem Mittelstand. Ich denke, ohne da jetzt ganz konkrete Zahlen nennen zu können, ist sicherlich das etwas, wenn wir auch auf der anderen Seite wissen, dass immer weniger familieninterne Nachfolger zur Verfügung stehen, wo wir sagen können, ja, externer Management-Buy-in ist ein Szenario, was sicherlich wesentlich sein wird in Zukunft, wenn wir in die Zukunft blicken.
Haben wir Zahlen darüber, wie viele Unternehmen quasi die klassische Nachfolge machen und wie viele im Prinzip verkaufen?
Grundsätzlich habe ich Zahlen gefunden, die sagen, gut 50% der Familienunternehmen übergeben familienintern. Ich weiß nicht, ob Herr Gerdes und Sie ähnliche Zahlen zur Verfügung haben. Ungefähr 17% gehen an Mitarbeitende und 29% an externe Verkäufer, wobei da natürlich dieser Trend auch zu Investoren, strategischen Investoren sicherlich eine Rolle spielt, wenn es um externe Käufer geht.
Dann hat man natürlich bei dem Verkauf an ein Equity immer die Frage, was spricht jetzt dafür, was sind die potenziellen Synergien in der Struktur, in der dieses Mutterunternehmen, die Holding dann aktiv ist. Die Frage stellt sich ja trotzdem, auch die müssen jemanden finden, der die Geschäftsführung macht, der den Unternehmergeist mitbringt und der die Fachkenntnis mitbringt in dem Markt und auch mit den Produkten und den Themen, mit denen sich dieses Unternehmen beschäftigt. Herr Gerdes, wie war denn das bei Ihnen? Nun haben Sie ja mit Ihrem Vater irgendwann mal, ich glaube, es gibt den Vater und den Onkel. So, jetzt haben Sie ja irgendwann mal mit denen geredet und dann gab es sicherlich auch Diskussionen. Worum haben die sich so gedreht? Es gibt ja bestimmt unterschiedliche Sichtweisen zwischen denen, die übernehmen und denen, die abgeben.
Also man muss erstmal lernen und verstehen in der Familie, dass man als Familienunternehmer meistens drei Hüte aufhat. Einerseits den Gesellschafterhut, den Geschäftsführerhut und den Familienhut. Und dass ich daraus natürlich, weil gerade in einem Familienunternehmen diese Hüte nicht so schön trennbar sind, dass ich jetzt in dem Moment den Hut absetze und mit dem anderen Hut spreche, das klappt halt nicht. Deswegen sind die Emotionen meistens stark dabei. Und das ist ein Lernprozess, den wir auch extern begleitet lassen hatten, wo wir uns Schritt für Schritt mit der Vergangenheit, aber vor allen Dingen auch dann relativ schnell mit der Zukunft beschäftigt haben, weil gewisse Sachen in der Vergangenheit lohnen es jetzt auch nicht mehr aufzulösen, sondern wir haben uns ganz aktiv damit beschäftigt, wie kann es zukünftig weitergehen. Und da ging es um mich und meinen Cousin. Wir haben das Unternehmen gemeinsam jetzt in der Geschäftsführung übernommen, aber hatten natürlich auch die Diskussion in Bezug auf von der Altersabsicherung. Wie machen wir es denn jetzt eigentlich weiter? Bis hin zu, wie sicher seid ihr euch denn alle, dass ihr tatsächlich am Ende zum Unternehmenserfolg beitragen könnt? Und das bedingt sich ja so ein bisschen, ne? Also wenn man jetzt hört, dass man extern oder mit Arbeitnehmern, die ein Unternehmen übernehmen, dann über Kaufsummen spricht, spricht man eigentlich im Familienunternehmen eher darüber, wie sichert ihr als nächste Generation uns eigentlich zukünftig ab im Hinblick auf, dass das Unternehmen weiter erfolgreich wirtschaftet und weiter erfolgreich Erträge erzielt. Und das ist der Kernfokus. Das bedingt aber dann automatisch auch meines Erachtens das nachhaltigste Verfahren für so einen Prozess, weil man natürlich mit so einer Zukunftsperspektive und jetzt nicht irgendwie einer großen Finanzierungssumme, die man irgendwie auch aus dem Unternehmen hervorbringen muss, auch Sicherheit für die Mitarbeiter schafft.
Also wie haben Sie das jetzt konkret gemacht? Ich meine, Geschäftsführer werden ist ja einfach. Irgendwann müssen ja Anteile übergehen. Irgendwann im schlimmsten Fall, wenn jemand stirbt, müssen Anteile übergehen, dann werden sie vererbt. Wie haben Sie das Modell aufgesetzt?
Naja, wir haben tatsächlich jetzt mittlerweile 4 Gesellschafter aus der dritten Generation mit im Unternehmen, die aber mit unterschiedlichen Anteilen versehen, sodass ich und mein Cousin in der operativen Führung etwas mehr Geschäftsanteile besitzen als unsere 2 Brüder. Und wiederum unsere Väter noch nach wie vor Hauptgesellschafter sind. Wir aber im Rahmen auch des Todes meiner Großmutter tatsächlich da auch die weiteren Übertragungen noch vernommen haben. Also wir haben sozusagen aus 3 Generationen 2 gemacht mittlerweile.
Okay, das heißt, Sie haben die aktuellen steuerlichen Möglichkeiten der Unternehmensnachfolge auch im Sinne der Verschonung von Betriebsvermögen noch genutzt und haben dann bereits Anteile übertragen.
Richtig. Und das sollte auch, damit es Deutschland weiterhin gut geht, auch so weiter die Möglichkeit sein, meines Erachtens. Also die politische Diskussion ist nicht nachvollziehbar, weil wir so natürlich das Unternehmen oder die Liquidität nutzen können, um hier ins Unternehmen zu investieren und in den Standort und in Wachstum zu investieren und uns nicht damit beschäftigen müssen, wie wir jetzt irgendwie die Steuern zahlen für etwas, was schon mal erwirtschaftet wurde.
Das Wirtschaftsalphabet.
Heute geht es im Wirtschaftsalphabet um die Erbschaftssteuer. Welche Rolle spielt die Erbschaftssteuer in der aktuellen Diskussion der Parteien? Und wie wirkt sich das auf die Unternehmensnachfolgen aus?
Die Erbschaftssteuer fällt in Deutschland an, wenn jemand Vermögen erbt. Also Geld, Immobilien oder auch ein Unternehmen. Der Grundgedanke dahinter, auch Vermögen, das man ohne eigene Leistung bekommt, soll einen Betrag zum Gemeinwohl leisten. Besteuert wird dabei nicht der gesamte Nachlass, sondern das, was jede einzelne Person erhält. Spannend wird dies in Bezug auf eine Unternehmensübernahme. Wer einen Betrieb erbt, kann unter bestimmten Bedingungen große Steuervergünstigungen bekommen. Das soll verhindern, dass Familienunternehmen verkauft werden müssen, nur um die Steuer zu bezahlen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Betrieb weitergeführt und die Arbeitsplätze über mehrere Jahre erhalten bleiben. Aktuell wird in Berlin über eine Reform der Erbschaftssteuer diskutiert. Die SPD möchte große Erbschaften stärker besteuern und prüfen, ob die Vergünstigungen für Unternehmensvermögen noch gerecht sind. Grüne und Linke unterstützen das grundsätzlich, weil sie mehr Ausgleich zwischen großen und kleinen Vermögen fordern. Die FDP dagegen warnt vor Nachteilen für Mittelstand und Familienbetriebe und will die bestehenden Vergünstigungen für Betriebsvermögen beibehalten. CDU und CSU sehen das ähnlich, betonen aber zusätzlich den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Bedeutung von Familienunternehmen für die Wirtschaft. Noch gibt es keinen konkreten Gesetzentwurf. Aber die Diskussion zeigt, es geht nicht nur ums Erben, sondern auch um die Zukunft vieler Familienbetriebe in Deutschland.
Ich war ja auch persönlich an der Reform des Erbschaftssteuerrechts vor einigen Jahren beteiligt, auch in Berlin. Das Grundproblem in der Politik ist eben, dass die denken, dass der ein Unternehmen erbt, also der Nachfolger, den Wert des Unternehmens in Form von Bargeld irgendwo im Koffer rumträgt oder auf dem Konto hat. Das ist ja nicht so. Der Wert des Unternehmens ist gebunden in Betriebsmitteln, in Maschinen, in Patenten, in Gebäuden, in Anlagevermögen. Die Liquidität ist nur ein Teil davon. Wenn jetzt eine hohe Erbschaftssteuer auf die Übertragung von Anteilen anfällt im Mittelstand, dann wird das zum Problem, weil ein Großteil der Liquidität abfließt und dann Finanzierungen aufgenommen werden müssen, die das Unternehmen natürlich auch nachhaltig schwächen. Das Thema Finanzierung und Finanzierbarkeit von Nachfolgeregelungen, wie schätzen Sie das denn in Deutschland überhaupt ein? Ich meine, die Banken sind ja auch jetzt eher vorsichtig, seit es Basel II gibt, müssen sie auch sein. Und möglicherweise ist ja dann auch für den Nachfolgenden ein hoher Kreditbedarf erforderlich, um das abzudecken.
Die Banken sind in der aktuellen Lage sicherlich vorsichtiger geworden. Wir haben natürlich ein Zinsregime, was wir vor einigen Jahren in der Form auch noch so nicht gesehen haben. Wir haben gesteigerte globale Risiken, sodass natürlich sowohl auf Finanziererseite als auch als Käufer hohe Kaufpreise, hohe Finanzierungsbedarfe schon zu großen Herausforderungen werden in der heutigen Zeit. Die Finanzierbarkeit ist in jedem Fall gegeben, sofern die Aussicht auf Fortführung des Unternehmens eine Finanzierung in der Form rechtfertigt. Natürlich bei gestiegenen Risiken, die wir sowohl am Standort in Europa und global sehen, wird es natürlich zunehmend schwieriger werden, wenn wir nicht entsprechende Unterstützung politischer Natur finden, für derartige Übernahmen größere Finanzierungsbedarfe zu decken.
Ich meine, das hängt natürlich damit zusammen, dass viele Politiker oft die Bedeutung des Mittelstands in Deutschland nicht wirklich auf dem Schirm haben. Also die Wirtschaftsstruktur, die wir haben, mit einer großen Anzahl von KMUs, die den Großteil der Arbeitsplätze übrigens stellen und den Großteil der Steuern zahlen, in einer großen Ausbreitung, ist ja in anderen Ländern gar nicht so normal. Also darum, um diese Struktur beneiden uns viele Länder. Wenn Sie nach Frankreich gucken, sieht das da ganz anders aus. Der Wettbewerbsnachteil, den der Mittelstand hat, ist eben auch, dass er sein Kapital und irgendwann seine Werte auf die nächste Generation übertragen muss, sei es Familie oder jemand von außen. Das hat ein Konzern ja nicht. Ein Konzern ist eine Aktiengesellschaft, ist an den internationalen Kapitalmärkten unterwegs. Da sind sowieso alle möglichen Fonds und Investmentgesellschaften und Privatpersonen oder andere Unternehmen beteiligt. Da findet das nie statt. Über eine Unternehmensnachfolge bei Volkswagen müssen wir nicht reden. Da muss man vielleicht dann höchstens regelmäßig irgendwann nach Jahren redet man immer, oder muss man vielleicht einen neuen Vorstandsvorsitzenden mal finden oder einen Geschäftsführer für eine Marke. Aber diese Schritte, diese fundamentalen Schritte, die der Mittelstand machen muss, die hat ja der Konzern nicht.
Ja, man muss es, wenn ich noch mal kurz ergänzen darf, ganz klar auf den Punkt bringen. Wir haben vor 4 Jahren groß hier am Standort über 10 Millionen Euro investiert. Das wäre nicht möglich gewesen, hätten wir nicht diese Vorteile der Unternehmensübertragung, die es im Moment gesetzlich gibt, nutzen können. Und da stellt sich für mich immer wieder die Frage, warum wir überhaupt eine Diskussion darüber führen, wenn es uns eigentlich doch darum geht, unseren wirtschaftlichen Standort in Deutschland so weiterzuentwickeln und so attraktiv zu machen, dass hier halt investiert wird. Und wir haben das gemacht, wir haben in die Zukunft investiert und müssen da auch sehr dankbar sein an unsere Väter, die halt diese Investitionen auch mitgetragen haben und halt nicht gesagt haben, nee, das würden wir lieber für unser Privatvergnügen nutzen.
Es ist ja auch so, dass letztlich der Anteile an einer Kapitalgesellschaft übernimmt, im ersten Moment jetzt monetär nicht bereichert ist, sondern er ist dann bereichert, wenn er aus dem Unternehmen ausschüttet, dann zahlt er Kapitalertragssteuer darauf, oder er ist dann bereichert, wenn er das Unternehmen verkauft. Und dann wird natürlich der Veräußerungserlös, meistens ist es das Teilwertverfahren, glaube ich, wird dann auch nochmal versteuert. Das heißt also, wenn das Geld im Unternehmen bleibt, steht es zur Verfügung, um zu investieren und um Arbeitsplätze zu sichern oder das Unternehmen weiterzuentwickeln. Aber diese Denke ist eben bei vielen in der Politik nicht vorhanden, weil die wirtschaftlichen Zusammenhänge zum Teil ein bisschen unklar sind und man ein sehr vereinfachtes Bild der Grundsituation hat und auch die Bedeutung des Mittelstands und der Unternehmen unterschätzt. Kommen wir nochmal auf den Ausblick. Wir haben hier mal ermittelt, dass möglicherweise, wenn wir keine Unternehmensnachfolge moderiert kriegen und wenn wir sie auch staatlich nicht unterstützt kriegen, bis zu 250.000 Unternehmen in Deutschland wegfallen können. Das wäre ja ein ziemliches Desaster für die Wirtschaft. Was denken Sie, müsste die Politik tun, um das Ganze positiv zu befördern? Nehmen wir mal an, es kommt jetzt das falsche Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus Unternehmersicht Anfang des Jahres zum Thema Begünstigung von Vertriebsvermögen. Was müsste man tun?
Ja, ich glaube, man kann noch mal ein bisschen größer drauf schauen auf das Problem und sagen, wir müssen eigentlich ein integriertes Nachfolgeökosystem entwickeln, so wie wir auch bestrebt sind, ein Startup-Ökosystem in Deutschland, in Europa zu entwickeln. Genauso sollten wir das Thema Unternehmensnachfolge als wesentliche Strategie für unser Land betrachten. Nachfolge als Karriereoption, gemeinsam mit den entsprechenden politischen Rahmenbedingungen einer entsprechenden Strategie zur Erleichterung der Finanzierung von Nachfolgen. Wir können da über verschiedene Maßnahmen wie Nachfolgefonds, Nachfolgekredite reden und entsprechend auch natürlich steuerliche Anreize, die sicherlich auch helfen können, die entsprechende Perspektive für jüngere Unternehmerinnen und Unternehmer zu schaffen.
Das heißt, wir brauchen staatliche Unterstützung. Ich denke, auch für die Start-up-Kultur wäre es wichtig, weil da ja das Finanzierungsthema mit Banken oft ein Thema ist und man relativ schwer Kredite bekommt. Also ein Fonds für Unternehmensnachfolge und Neugründung von Unternehmen, der in bestimmten Situationen unterstützt, könnte ich mir auch vorstellen. Aber grundsätzlich brauchen wir, denke ich, die richtigen steuerlichen Regelungen. Das ist ein entscheidender Punkt. Der Staat muss und die Politik muss verstehen, dass es sich auf die Dauer nicht rechnet, wenn man den Mittelstand zu stark beschneidet. Das führt dazu, dass Unternehmen im Zweifel nicht weitergeführt werden oder dass sie Deutschland verlassen. Wir haben mal eine Umfrage gemacht in Niedersachsen. 40% der Unternehmen in Niedersachsen denken darüber nach, im Ausland zu investieren oder Arbeitsplätze dorthin zu verlagern. Und das ist natürlich auch eine bedenkliche Zahl, wenn man sich mal die gesamtwirtschaftlichen Zahlen aktuell vor Augen führt. Kommen wir nochmal, was mir besonders am Herzen liegt, auf das Unternehmerbild. Es muss auch attraktiv sein, Unternehmer zu werden. Wenn man jetzt sich das so anguckt, auch die Diskussion im DIHK, dann stehen wir als Unternehmer eigentlich immer unter Generalverdacht und es werden immer mehr Berichts- und Kontrollpflichten eingeführt, wo wir uns rechtfertigen müssen. Das heißt, die Freiheit des unternehmerischen Handels hat nachgelassen. Wie empfinden Sie das jetzt, nachdem Sie ein paar Jahre her, wie lange sind Sie jetzt Geschäftsführer, Herr Gerdes, in Ihrem Unternehmen?
Geschäftsführer bin ich seit Juli. Im Unternehmen tätig bin ich seit über 5 Jahren, seit 2019.
Ja, okay. Aber wie empfinden Sie das?
Es ist eine hohe Belastung und das spiegelt sich wieder in den ganzen Fachgremien, die wir natürlich auch begleiten für unsere Produktkategorie. Hat jetzt zumindest in der etwas näheren Vergangenheit eine Erleichterung erfahren in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung, aus der wir jetzt aufgrund anderer Rahmenbedingungen wieder rausgerutscht sind. Heißt aber nicht, dass wir uns nicht schon davor sehr intensiv damit beschäftigt haben und dass es nicht für uns wichtig ist als Unternehmen. Und das finde ich immer so prekär. Man nimmt den Unternehmern und den Unternehmen eigentlich ihre Freiheit selber, an diesen Themen zu arbeiten und verpflichtet sie eigentlich in einer irrsinnigen Bürokratie dann eigentlich Formblätter auszufüllen. Wir sind als Durchlauferhersteller natürlich total interessiert daran, nachhaltig zu produzieren, Scope 1 und 2 klimaneutral zu sein, auch noch Scope 3 irgendwie in Zukunft hinzukriegen. Das ist alles in unserer DNA verankert. Aber dann kam auf einmal so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, womit wir uns ein Jahr beschäftigt hatten, was jetzt alles für die Tonne ist, was auch gut so ist, dass es für die Tonne ist. Aber es bindet eigentlich immer nur unnötige Ressourcen und bringt kein bisschen Energieeinsparung jetzt irgendwie hier bei uns am Standort. Viel wichtiger sind da andere Mechanismen wie eine ISO-Zertifizierung, die wir auch im Energiemanagement machen, wo wir wirklich jährlich auch immer wieder gechallenged werden und uns auch hinterfragen müssen, auch mit externer Auditierung, unsere Prozesse zu optimieren. Alles andere ist müßig. Das Gleiche beschäftigt uns zum Beispiel beim Energielabel. Es ist auch so ein interessantes Thema, was EU-seitig verfolgt wird, wo es auch seit Jahren eigentlich Bestrebungen gibt, das zu revolutionieren, aber man sich dann doch nicht durchrennen kann und die verschiedenen fossilen Energieträger klar zu separieren. In der Hinsicht gibt es eigentlich an jeder Ecke, ob es das Produkt ist, ob es der Prozess ist, ob es die Anforderung hier für unseren Standort ist, immer wieder Anforderungen, die wir alleine schon, um das Produkt sauber zu vermarkten, ohnehin verfolgen, wo wir uns aber nicht noch gezwungen sehen müssten, weitere Formblätter auszufüllen.
Nun stehen die Unternehmer irgendwie unter Generalverdacht. Es gab auch mal eine Untersuchung, da hat man mal geguckt, in wie vielen Krimis ist eigentlich der Unternehmer der Mörder. Das sind relativ viele oder der Täter gewesen. Das Unternehmerbild in der Öffentlichkeit ist nicht gut. Jetzt gab es eine Äußerung von Bärbel Baas in der letzten Woche, die hat gesagt, Arbeitgeber sind unsere Gegner. Das ist natürlich schon bedenklich. Das heißt, diese Regelungsillusion, dass man glaubt, man müsste den Leuten ganz enge Grenzen und eingeschränkte Handlungsspielräume präsentieren, damit das hier in dem Land in die richtige Richtung läuft, die sind natürlich total kontraproduktiv. Unser MP, Olaf Lies, wurde dazu befragt auf einer Veranstaltung gestern Abend und er kannte die Äußerung von Bärbel Baas nicht und er hat dann was sehr Vernünftiges gesagt. Er hat gesagt, ich entschuldige mich für die Aussagen. Wir kämpfen nicht gegen die Arbeitgeber. Das Gegenteil ist richtig. Gemeinsam sorgen wir für Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand in unserem Land. Das ist, finde ich, das richtige Mindset. Wir können es nur gemeinsam machen. Und dafür brauchen wir gute gemeinsame Kompromisse, die Probleme dieses Landes angehen. Und wir brauchen dafür eben auch einen funktionierenden Mittelstand, was durch den Generationenwechsel, der jetzt massivst ansteht, natürlich im Mittelstand für Unternehmensnachfolgen extrem wichtig ist, um diese Wirtschaftsstruktur in dieser Form zu erhalten. Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen heute unter unsere Diskussion, gibt es noch Punkte, die noch fehlen, über die wir noch reden müssten, die Sie noch mal aus Hochschulsicht vielleicht beisteuern möchten?
Ja, ich denke, als Hochschule sind wir auch gefordert, das Unternehmerbild, was Sie eben angesprochen haben, nochmal zu prägen und auch in die junge Generation hineinzutragen, Werbung zu machen für den Beruf des Unternehmers, für die Karriereoption Unternehmertum. Ich denke, eine gewisse strategische Herangehensweise an das Thema über verschiedene Matching-Programme an Universitäten, wo man mal zeigen kann, naja, wie kann eigentlich die Karriereoption Unternehmensnachfolger aussehen? Wann sollte man in ein Unternehmen einsteigen, wenn man diese Karriereoptionen anstrebt? Und welche Unternehmen stehen auch in der Region zur Verfügung? Ich denke, das kann etwas sein, was man gemeinsam auch mit der IHK nochmal angehen kann, um Werbung für dieses Thema zu machen. Ich habe es anfangs schon erwähnt, junge Studierende sehen aktuell eher dieses Thema Startup für sich am Horizont, wenn es um Unternehmertum geht. Aber wir denken, wir sollten das viel, viel breiter denken, auch schon an den Hochschulen und aktiv Werbung machen. Ich denke, da kann man noch einiges bewirken.
Das finde ich auch. Das ist sehr wichtig. Es ist vor allen Dingen wichtig, dass Menschen Verantwortung übernehmen, dieses Verantwortungsgefühl. Es geht ja nicht nur um irgendwas Abstraktes, sondern es geht auch um Verantwortung für Menschen, auch in der Summe um Verantwortung für die Region oder auch sogar alle zusammen fürs Land. Wir müssen, das habe ich letzte Woche auf dem Ehrenamtstag gesagt, vielleicht wieder mehr dazu kommen, dass wir gemeinsam denken und dass wir stärker unterstützen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zusammenrücken und nicht immer individueller, immer digitaler und auch immer sozusagen fokussierter auf die eigenen Interessen werden. Denn letztlich kann Wirtschaft und auch Gesellschaft nur funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn die Menschen auch ein bisschen zusammenhalten. Da müssen dann aber auch alle mal vielleicht ein bisschen von ihren Maximalforderungen abrücken. Aber das hat uns ja auch ausgezeichnet. Ich bin großer Fan der sozialen Marktwirtschaft. Das haben wir im Rahmen der Konferenzen zum Zukunftsbild der deutschen Wirtschaft in den letzten Monaten im DIHK auch intensiv diskutiert. Mir fällt keine bessere Alternative ein für ein Wirtschaftssystem. Deswegen haben wir das als Thema eben auch sehr stark im Fokus im Moment. Und wenn ich irgendwo bin als Präsident der IHK, dann weise ich auch immer auf diese Punkte hin. Herr Gerdes, was ist aus Ihrer Sicht noch wichtig, also was Unternehmensnachfolge betrifft? Haben Sie noch einen Punkt?
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir als Unternehmer auch diese Zukunftsperspektive für Deutschland prägen, weil wir meistens halt darüber sprechen, wie Unternehmensnachfolgen scheitern oder wo sie schwierig sind und nicht funktionieren. Dahingehend gibt es, glaube ich, doch noch genug Beispiele, die Mut machen, das Thema anzugehen und das Thema irgendwie umzusetzen. Also das Thema Zukunftsperspektive ist sowohl für den Nachfolger relevant, als auch für den Vorgänger, als auch für alle anderen, die irgendwie vor so einer Entscheidung stehen, in der Hinsicht rundet das, glaube ich, ganz gut ab.
Das heißt, Sie sind optimistisch, dass wir jetzt die Wende hinkriegen, im Prinzip wieder auf Wachstumskurs kommen und dass die deutsche Wirtschaft eine gute Zukunft hat.
Ich bin optimistisch.
Ja, sehr gut. Ich bin grundsätzlich auch optimistisch. Wie sieht's aus bei Ihnen?
Ich glaube, grundsätzlich gibt es viel Anlass zum Optimismus in unserem Land, wenn wir die Dinge anpacken, wenn wir die richtigen Weichen stellen. Ich glaube, dann können wir auch in 30 Jahren vielleicht noch von einem gesunden Mittelstand in Deutschland reden.
Prima, dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich glaube, das war sehr, sehr interessant. Wir haben viele Punkte der Nachfolge angesprochen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns auch mal irgendwann oder mal live kennenlernen. Herrn Gerdes treffe ich ja übermorgen auf der Vollversammlung wahrscheinlich. Und wir haben uns ja auch mal verabredet, Herr Schmidt, für nächstes Jahr, um mal zu gucken, wie wir das Thema Unternehmensnachfolge in der Region ein bisschen voranbringen können. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür, dass Sie heute dabei waren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, dann schöne Weihnachten und schon mal ein gutes neues Jahr. Und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen. Herzlichen Dank.
Danke.
Vielen Dank.
Das war die 8. Folge von Moin Wirtschaft zum Thema Unternehmensnachfolge. Unsere Studien und weiterführende Links finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und bewerten. Bei Themenwünschen schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@ihklw.de. Stichwort Moin Wirtschaft. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Moin Wirtschaft ist ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, produziert von Pool Artists. Moderation Andreas Kirschenmann. Redaktion und Projektmanagement IHKLW Sandra Bengsch. Executive Producers Maria Lorenz-Bokelberg und Frieda Morische. Projektmanagement Pool Artists Paula Georgi und Felix Böhme. Redaktion und Produktion Pool Artists Charlotte Steinbach. Gästemanagement Anna Faldig. Sprecherin Gesine Kühne.